Berlinerin Rabia Rogge ist die erste deutsche Frau im Weltall. Die Elektroingenieurin ist in der Nacht in Florida an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX zu einem knapp viertägigen Flug um die Erde gestartet. Die insgesamt vierköpfige Crew ist auf einer neuen Umlaufbahn unterwegs und überfliegt die Polarregionen. An Bord sind mehrere wissenschaftliche Experimente geplant. Die Mission ist von einem Milliardär finanziert. Der frühere Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Wörner, sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommerzialisierung sei die Zukunft der Raumfahrt, sie dürfe aber nicht zu einem Weltraumtourismus führen.
Wir wissen natürlich, dass jeder Start einer Rakete auch eine Belastung der Umwelt ist. Insofern hoffe ich, dass wir da nicht anfangen, jetzt die Kreuzschiffe ins Weltall zu verlegen und damit ähnliche Wirkungen zu haben. Raumfahrt brauchen wir für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation und auch für Forschung, aber vielleicht nicht so ausgeprägt für Tourismus.
Der ehemalige ESA-Chef Jan Wörner. Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen heute in kleineren Runden fortsetzen. Dazu sollen am Vormittag Unterarbeitsgruppen zusammenkommen, wie es aus den Verhandlungskreisen hieß. Carsten Kühntopp.
Gestern hatten sich die Chefverhandler der beiden Seiten in der CDU-Zentrale in Berlin getroffen. Dieser Kreis besteht aus 19 führenden Vertretern von CDU, CSU und SPD um die Parteivorsitzenden. Die Runde endete am Abend. Ob sie bei den Verhandlungen vorangekommen ist, wurde nicht bekannt. In dieser Woche wollen die drei Parteien Lösungen für offene Fragen suchen. Als größte Streitpunkte gelten die Finanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der irregulären Migration. Grundlage der Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben sich dagegen ausgesprochen, einen Feiertag zu streichen. Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland-Latzel sagte der Rheinischen Post, es sei zwar gut, in die Zukunft zu investieren, Feiertage seien aber wichtig für die Gemeinschaft. Der Sprecher der katholischen deutschen Bischofskonferenz KOP betonte, christliche Feiertage prägten die Kultur und Tradition des Landes. Handwerkspräsident Dittrich hatte vorgeschlagen, einen Feiertag zu streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Unterstützung kommt vom Präsidenten des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüter. Die rechtsnationale französische Politikerin Le Pen hat das Urteil gegen sie als politisch motiviert bezeichnet. Es sei erfolgt, um ihre Kandidatur zur Präsidentenwahl 2027 zu verhindern, sagte Le Pen am Abend im französischen Fernsehen. Ein Gericht hatte sie und weitere Mitglieder ihrer Partei RN schuldig gesprochen, EU-Gelder missbraucht zu haben. Aus Paris, Julia Borutta.
Dieser 31. März 2025 sei ein verhängnisvoller Tag für die französische Demokratie, so Le Pen. Millionen von Wählern und Wählerinnen würden daran gehindert, die Kandidatin zu wählen, die sie wählen wollten. Und Le Pen setzte hinzu, ich wurde ausgeschaltet, aber in Wahrheit wurden Millionen von Wählern ausgeschaltet. Doch sie wolle sich nicht geschlagen geben, erklärte die dreifache Präsidentschaftskandidatin. An ihre Wähler und Wählerinnen gewandt, sagte sie, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nicht entmutigt, ich bin empört. Und diese Empörung ist ein umso größerer Beweggrund, meinen Kampf für die Franzosen fortzusetzen.
Der Berliner Senat will heute eine umfassende Verwaltungsreform beschließen. Das Gesetzespaket gilt als zentrales Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Es soll kommendes Jahr in Kraft treten. Ziel der Reform ist es, die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken klarer zu regeln und so Doppelstrukturen und lange Planungen für Projekte zu verhindern. Um das Vorhaben im Abgeordnetenhaus zu beschließen, sind auch Stimmen der Opposition nötig, weil die Landesverfassung geändert werden soll. Linke und Grüne haben bereits Änderungen gefordert. Bei der Berliner S-Bahn gibt es auch heute im Berufsverkehr wieder Ausfälle und Verspätungen. Grund sind gleich mehrere Signalstörungen. Wie die S-Bahn auf ihrer Webseite schreibt, laufen Reparaturarbeiten am Südkreuz, in Pankow-Heinersdorf, Schönholz und am Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg. Davon betroffen sind unter anderem die Ringbahnlinien S41 und 42. Gestern hatte eine Signalstörung in Schöneweide den S-Bahn-Verkehr in Berlin durcheinandergebracht. Ursache war laut S-Bahn ein Kabel, das bei Bauarbeiten beschädigt wurde. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst wolkig oder neblig, später freundlicher mit einigen Quellwolken. Es bleibt trocken, maximal 13 bis 15 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 6 Grad, in Buch 4, in Senftenberg 6, in Lenzen minus 2 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern heiter bis sonnig und trocken bis 18 Grad. Die Zeit, 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ein Pariser Gericht entscheidet, dass Marine Le Pen EU-Gelder veruntreut hat, als sie EU-Abgeordnete gewesen ist. Und Marine Le Pen sagt, diese Entscheidung ist politisch motiviert. Das Gericht möchte sie ausschalten, möchte sie von den Präsidentschaftswahlen 2027 ausschließen. Wie diese Entscheidung des Gerichts zu bewerten ist und was sie für Frankreich bedeutet, das besprechen wir gleich hier in unserer Frage des Tages.
Australien mit vielen indischen und psychedelischen Einflüssen, Glassbeams mit Mahal hier auf Radio 3. Das war ein Paukenschlag gestern für die französische Politik. Die rechtsnationale Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ist von einem Pariser Gericht schuldig gesprochen worden wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Das Urteil lautet 4 Jahre Haftstrafe, die zum Teil zur Bewährung ausgesetzt wurden und zum Teil per Fußfessel verbüßt werden kann. Und besonders wichtig, laut Gericht darf Marine Le Pen jetzt für 5 Jahre keine öffentlichen Ämter mehr belegen. Das bedeutet, Le Pen darf bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 nicht antreten. Und Le Pen sagt, das wird sie nicht akzeptieren. Diese Entscheidung, die ist politisch motiviert.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Klaus Leggewi.
Guten Morgen, Herr Leggewi. Wie schätzen Sie das ein? Ist dieses Urteil gegen Le Pen richtig? Hallo, Leggewi. Jetzt können wir Sie gar nicht hören. Gerade eben
haben wir noch kurz gesprochen in der Leitung. Es kann sein, dass die Leitung weggebrochen ist. Wir versuchen sie jetzt telefonisch zu erreichen und können dann hoffentlich gleich per Telefon mit Ihnen sprechen. Es war eigentlich eine digitale Leitung, die weggebrochen ist, aber ich glaube, wir haben sie jetzt per Telefon. Guten Morgen, Herr Legge, wie können Sie mich hören?
Guten Morgen, Herr Mayo.
Hallo, ja. Herr Leckeby.
Also die Frage war ja, ob das richtig war, und ich sage ja, unbedingt und uneingeschränkt. Frau Le Pen und ihre Partei haben schwerwiegend gegen das Gesetz verstoßen, das eben die unrechtmäßige Verwendung von Geldern verbietet, und das hat ihr Rassemblement National massenhaft betrieben. Und das Gericht hat ja auch genau differenziert, wer von den 8 Angeklagten wie viel unterschlagen hat, nicht wahr? Also, und dazu gehört eben, dass politische Betrüger und Kriminelle kein politisches Mandat mehr übernehmen und ausüben dürfen. Was denn sonst? Ich meine, warum sollen Kriminelle einen Freibrief bekommen, weil sie Politikerinnen sind? Und warum sollen Politikerinnen weiterhin Politik machen dürfen, weil sie bei den Wählerinnen und Wählern nachhaltig beliebt sind? Also die Richterin war ausschließlich, das kann man den 150 Seiten der Urteilsbegründung entnehmen, an der Aufdeckung dieses Betrugs interessiert. Und Madame Le Pen und ihre Spießgesellen haben an keiner Stelle des Prozesses Auskünfte gegeben, obwohl sie das hätten tun müssen. Also die Richterin hat sich nicht als politisch-moralisch überhoben. Sie hat überhaupt keine moralischen Maßstäbe angelegt, sondern sie ist eben dem Buchstaben des Strafgesetzes gefolgt. Und dann darf sie auch keine Maßstäbe politischer Opportunität anlegen, denn das Gesetz gebietet ja den Ausschluss des passiven Wahlrechts. Und da kann sie nicht einbeziehen, ob eine Verurteilte nebenbei auch noch Präsidentin werden möchte und eine Kandidatin ist, die eben vielen Franzosen und Französinnen gefällt. Und die nebenbei, das ist ja der Witz an der Geschichte, einer Partei angehört, die immer so dringend auf Law and Order bestanden hat, und das angeblich und manchmal auch tatsächlich korrupte Establishment Frankreichs dafür angegriffen hat. Also der Richterin Bénédicte Pertuis überhaupt keinen Vorwurf zu machen, wie das Marine Le Pen gestern im französischen Fernsehen gezeigt hat. Und dass das Urteil so hart ausfällt, liegt an Le Pen. Die hat sich nämlich völlig uneinsichtig gezeigt und die Veruntreuung dieser 4 Millionen Euro des EU-Parlaments einfach immer geleugnet. Und deshalb besteht das Risiko von Wiederholungstaten. Denn wer kein Unrechtsbewusstsein für den verantwortungslosen Umgang mit dem Geld von Steuerzahlern an den Tag legt, der darf eben auch nicht mehr kommentieren. Nun sagen viele meiner französischen Freunde und viele Kommentatoren, das seien politisch blind und naiv, eben weil das Gericht verkennt, dass hier ein Drittel der Franzosen dieser Partei wählen würde und man gewissermaßen damit eine aussichtsreiche Konkurrentin aus dem politischen Wettbewerb ausschließt. Und das schlachtet Le Pen ja auch schon aus, stilisiert sich zum Opfer einer Kampagne nach Trumpschem Muster, als Opfer einer Hexenjagd und so weiter. Und auch ihre europäischen Komplizen von Viktor Orban bis Wladimir Putin rufen ja gewissermaßen schon zum Widerstand auf. Und daran sind eben zwei Dinge hochproblematisch. Es steht ja jedem unbescholtenen Mitglied des Rassemblement National frei, sich nun stattdessen anstelle von Marine Le Pen um die Präsidentschaft zu bewerben. Und Jordan Bardella, der ist ja Le Pens Favorit schon lange und Parteivorsitzender, steht eben auch bereit und kann das tun. Und zweitens, das wiederhole ich nochmal, kann man nicht das Recht brechen, um eine jetzt noch weiter nach rechts driftende Parteibasis und vielleicht eine Bürgerkriegspartei zu werdende Parteibasis zu besänftigen.
Das war ein Paukenschlag für Frankreich, aber es ist natürlich auch ein Paukenschlag für die Rechte allgemein, vielleicht in Europa. Kann man denn absehen, was das zum Beispiel für die AfD hier in Deutschland bedeutet?
Zwischen AfD und Le Pen hat es ja gewisse Missstimmungen gegeben. Man erinnert sich, wie Alice Weidel gewissermaßen vor die Tür gesetzt wurde, als sie versucht hat, sich mit Le Pen für ein Gespräch zu verabreden in Paris. Sie ist da abgeblitzt, aber viel wichtiger ist, dass man auch bei der AfD und bei anderen Rechtsparteien in Europa mal genau hinschauen muss, woher die eigentlich ihr Geld bekommen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn Sie sich vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfD im Deutschen Bundestag anschauen, da sind unendlich viele vorbestraft wegen dieser und jener Unregelmäßigkeiten, darunter auch immer finanzieller Unregelmäßigkeiten. Wir müssen also genauer hinschauen, mit wem wir es da zu tun haben. Und Frankreich hat jetzt gezeigt, wie eine wehrhafte Demokratie sich mit einem Angriff von Ultrarechts auseinandersetzt, nachdem die Vereinigten Staaten darin so schmählich gescheitert sind. Also schauen wir genau hin, mit wem wir es bei der AfD zu tun haben. Ob das alles mit rechten Dingen zugeht, das ist nicht der Ausschluss aus dem politischen Wettbewerb. Das ist einfach eine unbedingt notwendige politisch-hygienische Maßnahme gegen den Einzug der Kriminalität in die Politik.
Ganz herzlichen Dank, Herr Leggewie.
Danke auch.
Das war die Meinung von Klaus Leggewie zur Frage des Tages auf Radio 3.
I could say I'm sorry, and I could even lie. I could tell myself that I feel lonely, but why? Why should I? I could say I miss you, and I could even cry. I could tell my friends that I adore you, but why? Why should I? Why should I feel lost without you? Weak without you. If you're that one who made me blue, I could say I'm so sad. So sad I could even die. After all, I don't feel bad. And why should I? Without you, weak without you. If you're that one who made me blue, I could say I'm so, so, so sad. So sad I could even die. After all, I don't feel bad. And why should I? Why should I?
Thank you.
das geht auch nur mit Stimmen. Das deutsche A Cappella-Ensemble Slicks mit dem Präludium C-Moll von Johann Sebastian Bach. 28 haben wir's und wir zappen jetzt wieder zu einem anderen Radiosender.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, so unglaublich viele interessante Beiträge, Gespräche sind in 75 Jahren ARD entstanden und entstehen immer noch Tag für Tag. Wir hier von Radio 3 vom RBB, wir gehören natürlich auch dazu und sind einer von mehreren Kulturradiosendern der ARD. Auch andere Wellen haben ihre Kultursender, der NDR zum Beispiel, der Hessische Rundfunk, Radio Bremen. Und diese Vielfalt des deutschen Kulturradios, die feiern wir in dieser Woche und wir hören Sie auch bei uns im Programm. Wir spielen jeden Tag Rubriken, Beiträge, Gespräche, wie sie in anderen Kulturwellen laufen. Und unsere Beiträge hier von Radio 3, die laufen auch die ganze Woche deutschlandweit. Jetzt hören wir nach Bayern. Der Zündfunk von Bayern 2, der hat eine besondere Reihe, die heißt Mein Ding mit 16. Da erinnern sich Menschen daran, was ihr Ding gewesen ist, als sie 16 waren. Für die Schauspielerin Jasmin Taber dabei war das zum Beispiel Volleyball. Das erzählt sie im Gespräch mit Bayern 2-Reporter Oliver Buschek.
Mein Ding mit 16.
Nostalgia. It's delicate, but potent.
Hallo Jasmin.
Hallo.
Du bist geboren 1967 in Teheran. 16 warst du dann also folgerichtig im Jahr 1983. Was war dein Ding mit 16?
Also, abgesehen von Jungs, war mein Ding mit 16 Volleyball. Wer cool sein wollte, hat versucht, irgendwie in die Volleyballgruppe irgendwie Zugang zu finden. Also man hat versucht, da reinzukommen. Und ich wollte natürlich bei den coolen Kids dabei sein. Ich war aber eigentlich nicht wirklich gut. Mir fehlt zum Beispiel komplett die Sprungkraft. Und ich bin auch nicht so groß. Es waren ja alle anderen Mädchen waren eigentlich größer als ich und konnten auch ganz hoch springen und so. Aber ich war gut für den Teamgeist und ich habe auch gut gestellt, hat man das damals genannt. Also ich habe für die Angreifer den Ball gut spielen können. Das größte Abenteuer war natürlich 1982, also kurz bevor ich 16 wurde, dann sind wir da eben nach Berlin. Das war ja damals noch West-Berlin und wir sind dahin zu Jugend trainiert für Olympia, sind Letzte geworden.
Muss man auch erstmal schaffen, ne? Also wenn schon, dann richtig, richtig Letzter und nicht Vorletzter oder Drittletzter oder so, ne?
Genau. Und wir haben, also ich glaube, wir haben nur ein Spiel gewonnen und den Rest haben wir verloren. Aber wir waren jede Nacht in der Diskothek Yesterday. Das war dann so eine Disco in Kudamm-Nähe, wo man uns reingelassen hat. Und damals war halt die Neue Deutsche Welle total angesagt, ne?
99 Luftballons und so.
Ja, Nena war ganz groß. Also Nena war ja auch eine meiner absoluten Vorbilder. Ich fand halt ihre Frisur mega und dieser Stufenschnitt war einfach so cool. Das gab es einfach bis dahin nicht, sowas wie Nena.
Und was geschah in der Diskothek Yesterday, damals in West-Berlin?
Im Ernst, da waren wir ja wirklich als große Girl-Gang. Wir haben einfach getanzt. Also das ist ja auch das Alter, wo man noch die Kondition hat und ewig tanzen kann. Also
ja.
Ansonsten waren wir recht brav und wir haben halt irgendwie zu den Hits von Neue Deutsche Welle getanzt und dann West-Berlin war natürlich unglaublich aufregend. Wir haben natürlich das erste Mal die Mauer gesehen, sind ja damals auch mit einem Bus durch die damalige DDR dahin gefahren und unser Lehrer, der Herr Lehmann, der war gar nicht gut zu sprechen auf die DDR, weil er kam daher. Und hat uns dann wahnsinnig Angst gemacht davor. Sagt bloß nicht irgendwas Blödes oder macht keine dummen Witze und die können einem richtig stressen und so. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das war, dass Deutschland mal so ein geteiltes Land war und dass es da so eine strenge Grenze gab.
Nun warst du ja eine Einwanderin, also du bist nach der Islamischen Revolution im Iran 79 mit deiner deutschen Mutter und deinem iranischen Vater nach Deutschland gekommen. Wie sehr hat das eine Rolle gespielt in deinem Teenagerleben?
Ja, das war natürlich der große Cut in meiner Kindheit. Ich war 11,5, 12, als ich sozusagen mein gewohntes Umfeld verlassen musste von einem Tag auf den anderen. Und ich sage jetzt immer, das war kein Flüchtlingsdrama bei uns, aber es war halt doch so, dass wir auch nur mit dem Koffer irgendwie nach Deutschland gekommen sind, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass das ein Daueraufenthalt wird. Es war zu der Zeit im Iran sehr unruhig. Die deutsche Schule, die ich besucht habe mit meinen Geschwistern, die hat zugemacht. Alle ausländischen Institute haben zugemacht. Und meine Eltern haben gesagt, bis sich die Lage beruhigt, fahrt ihr mal nach Deutschland über Weihnachten und besucht die Oma. Und dann kommt ihr wieder und wir sind wirklich mit dem Koffer hierher gekommen und dann wurde der Aufenthalt immer mehr verlängert und verlängert.
Bis heute?
Bis heute und ja. Und ich hatte sehr viel Glück, dass ich eine deutsche Mutter hatte und die Sprache sprach und dass ich auch einen deutschen Pass hatte. Das sind alles große Privilegien, wenn man hierher kommt.
Und war Volleyball trotz des deutschen Passes so ein Stück auch Integrationsmaßnahme für dich?
Also es gab ja all diese Begriffe damals noch nicht. Es gab auch zum Beispiel Migrationshintergrund, den Begriff, den gab es gar nicht damals. Also trotzdem, ich war das einzige Ausländerkind auf der Schule in Planegg. Ich hatte einen Mitschüler, der war in der Parallelklasse, der kam aus dem damaligen Jugoslawien. Und ansonsten waren das alles ganz normale deutsche Kinder. Und ich war sicherlich so ein bisschen so ein Unikum. Also die haben mich natürlich schon irgendwie, glaube ich, also ich habe sie schon irritiert, die Leute, also meine Mitschüler.
Jasmin, vielen Dank. Und eine Frage habe ich noch zum Schluss. Welcher Song bringt dich denn zurück in die Zeit, als du 16 warst und Volleyball gespielt hast?
Also ich müsste jetzt eigentlich was von Nena aussuchen. Aber was auch sehr, sehr toll war zu der Zeit und was mich immer zurückkatapultiert, sind die Talking Heads mit Burning Down the House. Das war auch eine ganz, ganz wichtige Nummer damals.
Jasmin Tabatabai war das mit ihrem Ding mit 16 und Volleyball. Und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Eine schöne Rubrik vom Zündfunk von Bayern 2, mein Ding mit 16, läuft diese Woche auch bei uns hier auf Radio 3 vom RBB, denn diese Woche feiern wir 75 Jahre ARD und tauschen unsere Kulturradio-Rubriken mit den anderen Kulturradiowellen in Deutschland. Machen wir die ganze Woche und Sie finden natürlich alle Beiträge auch auf unserer Seite auf radio3.de. Das ist einer der Trompeter der legendären Funk-Rock-Band Power of Tower. Hier solo unterwegs Greg Adams mit Metro. 8.31 Uhr, Zeit für die Kulturmeldung und für Anne Spohr.
Radio 3, Kultur kompakt.
Und wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Der Musiker Dennis Schneider ist gestorben, Gitarrist, Komponist und Texter der Band Muff Potter.
Die Band hat auf ihrem Instagram-Account geschrieben: Unser Freund Dennis Schneider ist gestern nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, mit 47 Jahren viel zu früh. Wir sind schockiert und fassungslos. Außerdem heißt es da, Dennis hat die Band Muff Potter über lange Jahre entscheidend mitgeprägt, vor allem auch durch seinen unverwüstlichen Optimismus, seine Offenheit und nicht zuletzt seinen ganz eigenen, speziellen Witz. Die Punk-Alternative-Rockband Muff Potter aus Rheine und Münster hatte sich im Jahr 1993 gegründet und zwischendurch gab es mal eine Auflösung, aber im Jahr 2018 haben Muff Potter wieder zusammengefunden. Das letzte Album der Band, Bei aller Liebe aus dem Jahr 2022, hatte die Top 10 der deutschen Albumcharts erreicht. Hier mal ein kurzer Ausschnitt aus dem Song Not Back City Limits von dem Album Bei aller Liebe. Ja, also angelehnt an Nottbush City Limits von Ike und Tina Turner. Ja, viel zu früh.
Viel zu früh. Gestorben mit 47 Jahren. Dennis Schneider. Astrid Lindgren hat die Kindheit von so vielen Menschen geprägt und tut es immer noch. Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach, Michel aus Lönneberger. In Erinnerung an die schwedische Kinderbuchautorin wird in Stockholm heute ein nach ihr benannter Preis verliehen und auch mehrere Deutsche sind damit im Rennen.
Genau, gegen 13 Uhr heute wird der Träger des Astrid Lindgren Gedächtnispreises verkündet. Insgesamt sind 265 Kandidatinnen und Kandidaten aus 72 Ländern im Rennen um diese große Auszeichnung. Und mit dabei sind nicht nur Autoren und Autorinnen, sondern auch Illustratoren, Geschichtenerzähler und Organisationen. Aus Deutschland sind 6 Nominierte dabei. Der Schriftsteller Andreas Steinhöfel, die Internationale Jugendbibliothek in München, die Illustratorinnen Jutta Bauer und Jackie Gleich und die Illustratoren Nikolaus Heidelbach und Merdat Zeri. Dotiert ist diese große Auszeichnung mit einem Preisgeld in Höhe von umgerechnet rund 460.000 Euro. Das sind rund 5 Millionen Schweden. Kronen. Der Preis wird dann im Juni feierlich überreicht in Stockholm. Und dieser Preis wurde kurz nach dem Tod von Astrid Lindgren ins Leben gerufen, um damit Persönlichkeiten und Organisationen zu ehren, die im Geiste von Astrid Lindgren zur Bedeutung der Literatur für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt beitragen. Der letzte deutsche Preisträger war im Jahr 2017 der Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch gewesen. Was weißt du noch, was dein Lieblings-Astrid Lindgren-Buch war?
Also ich glaube ganz klassisch Pippi Langstrumpf. Ja. Ich habe es geliebt als Buch, aber auch als Film. Immer wenn das im Fernsehen lief, dann war das wie so, das habe ich gestrahlt. Das war eine kleine Feier.
Sehr schön. Oh. Ich mochte besonders Ronja Räubertochter und Madita. Und Michel natürlich.
Klar. Und Michel, also die waren sie alle toll. Ne? Ja. Du hast noch einen Tipp fürs Theater heute Abend, Rambazamba-Theater.
In diesem Stück geht es um eine legendäre Theaterprobe aus dem Jahr 1999. Damals wollte der Regisseur Peter Zadek Shakespeares Hamlet auf die Bühne bringen. Und damals waren Theatergrößen am Start wie Angela Winkler, Otto Sander, Eva Mattes oder Ulrich Wildgruber. Und die Proben verliefen extrem unharmonisch, es wurde gestritten, es war zwischendurch fraglich, ob es überhaupt noch zur Premiere kommt, aber die glückte am Ende dann doch. Der Dramatiker und Schauspieler Klaus Pohl stand damals auch auf der Bühne und er hat diesen Theaterwahnsinn von damals in einem Buch festgehalten, in einem Roman namens Sein oder Nichtsein. Und das hat er jetzt für die Bühne adoptiert, für das Ensemble des Rambazamba-Theaters. Er hat auch gleich die Regie übernommen. Und Ensemblemitglieder dieses inklusiven Theaters schlüpfen dabei in die Rollen der großen Stars von einst und geben uns Einblick hinter die Kulissen dieser inzwischen legendären Hamlet-Inszenierung. Heute Abend um 19.30 Uhr geht's los im Rambazamba-Theater mit Sein oder Nichtsein um 19.30 Uhr. Es gibt auch noch Tickets.
Ein Theaterstück über ein legendäres Theaterstück.
Genau.
Würde ich gerne sehen.
Ja.
Vielen Dank, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3.
Das Kulturprogramm vom RBB.
Der Radio 3 Kultursalon. Erleben Sie unsere besten Sendungen live im Studio 14 der RBB Dachlounge. Dieses Mal trifft es sich dort oben besonders gut. Zu unserer literarischen Begegnungssendung Orte und Worte kommt die Autorin und Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Sie stellt mit bestem Blick auf die Hauptstadt ihren neuen Roman vor, der genau das auch tut, auf Berlin schauen und dabei tief hinein in die Kultur- und Medienszene. Der Einfluss der Fasane. Eine Feuilletonchefin gerät kulturpolitisch und privat arg ins Schleudern und in einen Shitstorm. Über Mediendiskurse und öffentliche Erregung, über die Berliner Bubble und die Potsdamer ebenso. Antje Ravik-Strubel im Gespräch mit Gastgeberin Nadine Kreuzhaller beim Radio 3 Kultursalon. Morgen, 19 Uhr, Studio 14, RBB Dachlounge. Melden Sie sich an auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
Change when you pass the border to a foreign land. Do the trees wear different colors as water suddenly solid? Tell me, have you ever noticed a subtle change? Of mine when your perspective's moving to a stranger.
us ignore, make us ignore that.
Das ist mal eine Musikerin, die nicht nach Berlin gezogen ist, um hier Musik zu machen, sondern die aus Berlin kommt und jetzt aber woanders lebt und dort Musik macht, nämlich in Haarlem in den Niederlanden. Maria Masur mit Borders hier auf Radio 3. An was denken Sie, wenn Sie an Rainer Maria Rilke denken? Wahrscheinlich vielleicht an Gedichte? Dafür ist Rilke weltweit berühmt. Wir hier auf Radio 3 widmen uns aber ab heute dem einzigen Roman, den Rainer Maria Rilke geschrieben hat. Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge gibt's bei uns als Lesung.
11. September, Rue Tullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen, Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da.
So beginnen Sie die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge und den ganzen Roman. Den hören Sie ab heute Mittag, 13.30 Uhr, in der Lesung hier auf Radio 3, täglich ein kleines Stück, gelesen von Klaus Nägelein. Und was diesen Roman auszeichnet, was der uns über Rilke erzählt, der in diesem Jahr ja 150 Jahre alt geworden wäre, das bespreche ich jetzt mit der Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, mit Sandra Richter, die dieses Jahr auch schon eine Biografie über Rainer Maria Rilke veröffentlicht hat. Frau Richter, die französische Zeitung Le Monde, die hat Malte Lauritz Brigge als einen der wichtigsten literarischen Werke des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. 1910 ist der Roman erschienen. Was macht dieses Buch denn so besonders und so wichtig?
Rilkes Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge sind einer der ersten modernen Romane, und zwar außerdem noch ein europäischer Roman. Ein Roman, der in deutscher Sprache geschrieben wurde, aber über Frankreich handelt, über Skandinavien. Überall dort fanden große Modernen statt bereits in dieser Zeit. Und das band der Roman zwischen zwei Buchdeckel.
Und diese Figur, Malte Lauritz Brigge, was ist das für eine Figur? Was zeichnet den aus? Was wird da erzählt?
Malte Lauritz Brigge ist Rilkes alter Ego. Er kommt aus Dänemark, ist ein junger Dichter und möchte ein bedeutender Autor werden. Aber es ist noch ganz unklar, ob er das schaffen wird. Und er sitzt in Paris und hat keine Ruhe und versucht zu schreiben, schafft es nicht richtig und bekommt große Angst. Angst davor zu versagen, Angst davor, kein Geld zu verdienen mit seiner Kunst, es eben nicht zu schaffen, sondern einfach unter den Massen sich gleichsam aufzulösen und damit bloß ja ein Hauch der Geschichte zu werden. Das sorgt ihn sehr und er geht deshalb auch seine skandinavische Vergangenheit noch einmal durch und versucht sich zu sammeln.
Und Sie haben gerade schon gesagt, das ist das alter Ego von Rainer Maria Rilke. Kann man das so sagen? Also geht es hier sehr viel um Rilke selber oder ist es schon ganz klar auch einfach eine erfundene Geschichte?
Rilke ging selbst Anfang des 19. Jahrhunderts nach Paris als junger Autor, der noch nichts verdiente, der nicht bekannt war. Er schrieb zunächst eine Biografie über den Bildhauer Auguste Rodin, bevor er selbst dazu kam, seine eigenen Werke weiter zu verfolgen. Und es ging ihm offenbar ganz genau ähnlich. Und diese Frage, diese Schwierigkeit, ist die Figur eigentlich ich selbst, die behandelt er in vielen Briefen. Eine Freundin, gleichsam eine Mentorin, Ellen Kay, skandinavische Pädagogin, sagte, als sie den Roman liest, das bist doch du. Und er war ganz empört und sagte, nein, das bin ich nicht. Das ist eben ein anderer. Das ist mein ausgelagertes Ich. Und er versucht sich zu versichern, ob er denn recht habe oder ob sie mit ihrer Diagnose doch Zutreffendes gesagt habe.
Und es ist natürlich spannend, dass Rilke dann hier mal einen Roman geschrieben hat. Wissen Sie denn, wo das herrührt? Also woher kam seine Motivation, diese Erlebnisse jetzt eben als Roman zu verschriftlichen?
Er hat es nie Roman genannt, sondern er sprach immer nur von seinem Prosatext. Und tatsächlich sieht er eigentümlich aus. Er ist gehalten wie ein Tagebuch. Immer wieder tauchen Datumsangaben, Ortsangaben auf. 11 Straße Tullier, also 11 Rue Tullier in Paris, da lebt er auch. Und dort ist der erste Eintrag scheinbar verfasst worden. Und dann ist er gehalten, dieser ganze Text gehalten, in Prosa-Miniaturen, die sich beinahe lesen wie Lyrik. Und es ist so, als hätte er auch Verszeichen setzen können. Also, aber gleichwohl ein Roman. Es sollte offenbar erzählt werden, eben von einem Ich über eine längere Strecke. Und das ist in der Lyrik ja nicht ohne weiteres möglich.
Also über das Ich erzählen und dann trotzdem mit vielen lyrischen Qualitäten. Das sagt die Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter, über diesen einzigen Roman von Rainer Maria Rilke, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Und wenn Sie die ganze Biografie über Rilke lesen wollen, die Sandra Richter geschrieben hat, sie heißt Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben, ist vor wenigen Wochen erschienen im Inselverlag, hat 478 Seiten, kostet 28 Euro. Und die Lesung des Romans, die hören Sie, wie gesagt, ab heute täglich um 13.30 Uhr in der Lesung auf Radio 3 und natürlich auch nachzuhören auf radio3.de. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Sandra Richter.
Danke.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish green is keeping perfect still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the road spinning around.
Well on the way, head in a cloud,
and he never listens to them. He knows that they are the fools. They don't like him, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the
wunderbarer Beatles-Song, hier in einer ganz eigenen Version, Fool on the Hill, hier von dem brasilianischen Elektromusiker und Multiinstrumentalisten Lucas Santana. auf Radio 3 um 8.50 Uhr. Was halten Sie denn vom neu hergerichteten Berliner Gendarmenmarkt? Waren Sie schon da, seitdem die Baustelle da weg ist? 2 Jahre lang wurde da jetzt ja der Platz erneuert und seitdem er wieder offen ist, gibt es Diskussionen, denn der Platz, der ist ja jetzt zwar ganz neu gemacht, aber es gibt kaum Grünflächen, es gibt kaum Bäume. Steinwüste und Stadtglatze, das sind so Begriffe, die seitdem durchs Netz wandern. Und kritisieren ist ja oft sehr leicht. Wir sind vor allem neugierig, was für Sie denn gelungene Plätze in Berlin und Brandenburg sind. Was für Plätze finden Sie denn einladend und ansprechend? Wo halten Sie sich gerne auf? Und wie wichtig ist Ihnen da das Grün und der Klimaschutz, dass Wasser gespeichert werden kann oder der Schatten der Bäume bei der Hitze im Sommer? Wir möchten heute ab 18 Uhr gerne mit Ihnen über gelungene Plätze in Berlin und Brandenburg diskutieren. Ab 18 Uhr können Sie hier anrufen und mit uns sprechen. Und Sie können aber auch jetzt schon auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Welche Plätze finden Sie gelungen und warum sind Sie gelungen? Was macht Plätze in der Stadt, in Berlin, in Brandenburg für Sie einladend? Rufen Sie uns an unter 030 30 20 0040, 030 30 20 0040 und Sie können Ihre Meinungen und Perspektiven gerne auch auf unserer Seite Radio 3 schreiben. Diese werden wir auch mit in die Sendung hineinnehmen ab 18 Uhr, wenn es um die Frage geht, was machen Plätze, was macht Plätze gelungen und was macht sie einladend. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Perspektiven.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
der französische Philosoph Émile Michel Cioran.
Indem die Natur den Menschen zuließ, hat sie viel mehr als einen Rechenfehler begangen. Ein Attentat auf sich selbst.
Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Klimaberaterin der Bundesregierung Knopf hat an Union und SPD appelliert, ein Klimageld einzuführen. Das sei eine Möglichkeit, Klimapolitik sozialverträglich zu gestalten, sagte Knopf im RBB 24 Inforadio. Bisher sei das bei den Koalitionsverhandlungen aber kein Thema. Die Ampelkoalition hatte geplant, Einnahmen aus dem Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten mittels eines Klimageldes an die Bürger zurückzugeben. Das wurde aber nicht umgesetzt. Positiv sei, dass Union und SPD Förderprogramme offenbar sozial staffen wollten, so Knopf. Anders als bisher müssten Fördermittel für E-Autos und Wärmepumpen vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen. CDU, CSU und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen in kleineren Runden fort. Die Berlinerin Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau im Weltall. Die Elektroingenieurin ist in der Nacht in Florida an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX zu einem knapp 4-tägigen Flug um die Erde gestartet. Die insgesamt 4-köpfige Crew ist auf einer neuen Umlaufbahn unterwegs und überfliegt die Polarregionen. An Bord sind mehrere wissenschaftliche Experimente geplant. Die Mission wurde von einem Milliardär finanziert. Der frühere Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Wörner, sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommerzialisierung sei die Zukunft der Raumfahrt. Sie dürfe aber nicht zu einem Weltraumtourismus führen.
Wir wissen natürlich, dass jeder Start einer Rakete auch eine Belastung der Umwelt ist. Insofern hoffe ich, dass wir da nicht anfangen, jetzt die Kreuzschiffe ins Weltall zu verlegen und damit ähnliche Wirkungen zu haben. Raumfahrt brauchen wir für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation und auch für Forschung, aber vielleicht nicht so ausgeprägt für Tourismus.
Der ehemalige ESA-Chef Jan Wörner. Die geschäftsführende Außenministerin Deutschlands, Baerbock, ist wieder zu Besuch in Kiew. Es ist ihre 11. Reise dorthin und mutmaßlich die letzte als Regierungsmitglied. Bei der Ankunft betonte Baerbock, dass Deutschland und die Ukraine auch mit einer neuen Regierung weiter unterstütze. Sie stellte weitere 130 Millionen Euro humanitäre Hilfe in Aussicht. Wegen der festgefahrenen Situation